BR Heimat lesen.
Was die Schiermoserin einmal im Kopf hat, das muss sie auch ausführen. Und da sie einen großmächtigen Zorn auf ihre Sommerfrischler, einen tiefen Groll über die Rätin und ihre Tochter im Herzen hat, so muss sie demselben Luft machen, gleich auf der Stelle. Es nützt gar nichts, dass Franz und der Bauer ebenfalls durch den Stall ins Haus gegangen sind und nun der narrischen Alten die Leviten lesen. Sie macht die alte Rätin nun einmal verantwortlich für allen Ärger, ist davon überzeugt, dass sie ihre Tochter bloß zu dem Zweck nach Berganger gebracht hat, um sie zur Schiermoserin zu machen, und sie muss derselben sagen, was sie sich über sie denkt. Also rennt sie geradewegs hinauf zur Rätin und steht unversehens mitten in deren Stube. Die alte Dame liegt immer noch leise weinend auf dem Sofa.
»Ich hab ebs z'rin mit ink«, sagt da die Schiermoserin. Die Rätin fährt in die Höhe. »Frau Schiermoser!«
Die Bäuerin schluckt ihr wildes Herzklopfen hinunter.
»Ich frag enk, ob sie's keinen andern Hochzeiter nimmer gefunden habt für enker Derndl als wir mein Burm.«
»Was? Was sagen Sie?«
»Ob's es keinen andern nimmer gefunden habt zum Heiraten für enker Rosel als wir mein Burm, hab ich gefragt.«
Sie steht da, die Bäuerin, wie ein Posaunenengel des letzten Gerichts.
»Was sagen Sie da? Meine Tochter und ihr Sohn sollten... Ja, aber das ist ja gerade die Ursache.«
»Was für eine Ursache ist das?«
fährt ihr die Schiermoserin wild dazwischen.
»Das ist überhaupt keine Ursache nicht. Habt's mir verstanden? Überhaupt keine. Indem, dass ich das ganz einfach nicht geduld. Indem, dass das eine Niedertracht ist. Das ist der Dank dafür, dass mein Kerl fordert den ganzen Sommer über... Dass uns Haus aus Schnuffitz und den eigenen Burm seine Leid abspinst, die macht's.
Eigenfadelt habt's'n und inka Hormducki Schmadel, inka Rosel wollt sie am Ohäng aus Bayern. Aber oha, ich bin schon auch noch da. Ich schieb inkein Riegel für die Tür. Das glaub ich, das war freilich eine gmade Wiesen für ink. Reicher Bauernbur und ein schöner Hof. Na, mein Liebe, da wird nix draus. Da schaut's ink nur woanders um. Eine andere Mutter hat auch ein liebes Kind. Aber wir zwei haben ausdispediert miteinander. Sie ist mir lieber, ich schaut's ink woanders um, zwingst der Summe frischen. Bei mir ist kein Platz nimmer für ink, dass sie's wisst's.
Sie setzt nicht ein einziges Mal ab in ihrer Rede. Sie sieht nicht das Entsetzen, die starre Verwunderung der Rätin. Sie lässt sie auch nicht zu Wort kommen, da die alte Dame ihr versichern will, sie sei unschuldig an dem Verbrechen, dessen man sie hier zeihe.
»Aber, liebe Frau, ich bin doch selbst ganz der Ansicht, dass es ausgeschlossen ist, dass meine Rosalie...«
»Das ist mir ganz wurscht, was das es für eine Ansicht habt. Ich sag ihn grad so viel und nicht mehr. Solange ich ein offenes Auge hab, kriegt mir der Hof keine andere Bäuerin als wir die, wo mir passt.« Und es ist mir lieber, es verschwindet bald wieder. So, gret hab ich.
Und damit ist sie auch wieder draußen. Die Rätin ist so entsetzt und vor den Kopf geschlagen, dass sie sich überhaupt erst besinnen muss, wo sie ist und was eben war. Erst allmählich formt sich in ihr das Chaos zu einem Ganzen. Also diese verrückte Person, diese Schiermoserin, glaubt tatsächlich, dass sie, die Rechtsrätin Schäuflein, ihre Tochter an diesen Sohn, diesen Klotz, diesen Bauern verschachern wollte. Sie muss trotz Gicht und Ärger lächeln.
»So was kann nur einem Bauerngehirn einfallen. Aber
sie wird wieder ernst.«
»Das kommt davon, weil dies leichtfertige Mädel Tag für Tag bei dem Burschen steckt, ihm am Ende gar den Kopf verdreht. Schauderhaft, wenn das der Assessor wüsste!«
Sie beginnt, trotz ihrer Schmerzen, in der Stube auf und ab zu humpeln.
»Das hat man nun davon. Am besten ist es, wir reisen so rasch als nur möglich ab. Dann wird gleich Ruhe sein.«
Bei diesem Gedanken wird auch sie selber wieder ruhiger, erinnert sich ihrer Gicht und legt sich seufzend wieder aufs Sofa. Indes die Schiermoserin drunten in der Kuchel werkt wie ein Gockel, der eben seinen Gegner flügellahm gemacht hat. Andern Tags. Es mag so gegen 3 Uhr morgens sein. Die Schiermoserin steht sonntäglich angekleidet in ihrer ehelichen Schlafkammer und überrascht ihren Gemahl mit dem Morgengruß.
»Ey du, dass das weißt,
Ich fahr heint auf Reisertal um mich. Wird schon vierte werden ohne mich. Habt's ja so die ganz Gescheite da, Inka Stab, Madame.
Der Schiermoser vermeint, er hätte nicht recht gehört, dreht sich ein paar Mal hin und her, wischt sich mit der Hand über die Augen und sagt,
jetzt hab ma drannt, glaube ich.
Aber die Bäuerin lässt ihn nicht aus den Zähnen.
Dass ich auf Reisertal um mich fahr, hab ich gesagt, wiederholt sie. Da braucht er gar nichts Drama. Und bei sind gehungert, wer denkt, Stabfräulein schon aufwarten. Schmeckt denk er so nimmer recht bei ich koch.
Jetzt wird er allmählich munter, ihr Eheherr. Und er beginnt langsam mitzudenken mit ihrer Rede. Aber es fällt ihm keine Gegenrede ein. Bloß das Wort Rindviech kreist in seinem Hirn herum und plagt ihn so lange, bis er es endlich laut und gewichtig ausspricht.
Rindviech!
Und nachdem er es ausgesprochen hat, kann er weiterdenken und sich zur Frage aufraffen.
Zu was musst jetzt du mitten in der Arndt auf Reisertal, mitten an einem helllichten Werktag?
Es wird ihm aber nur der kurze Bescheid.
Heut auch, weil es mich gefreut.
Und so muss er sich mit der Tatsache abfinden, dass heute einmal ohne die Schiermoserin hausgehalten werden soll. Er tut's auch, sagt gähnend,
ja, no, beust meinst, du musst, nachher fahrst heut. Ich halt dich nicht auf.
Steht langsam auf und zieht sich gemächlich an. Dann geht er hinüber zur Schlafkammer seines Sohnes und berichtet ihm die Neuigkeit mit den Worten.
Dein Mutter muss auf Reisertal heint. Sie meint, ob die Rosi nicht kocht. Eppan sagst das ihm. Du kannst besser umspringen mit denen Stadtleut.
Franz ist zwar nicht wenig erstaunt, zu hören, dass seine Mutter unter der Erntezeit und noch dazu an einem Werktag fortfährt, weil aber der Reisertaler ein sehr guter Freund der Schiermoserischen ist und besonders die Weiberleid immer Leid und Freud miteinander trugen, so denkt er weiter nichts dabei und erwidert bloß,
ich werd's ihr sagen, der Rusel.
Da es aber erst gegen 4 Uhr morgens ist, wird ihm der Weg zur Schlafstube der Sommergäste doch hübsch sauer. Und er überlegt lange, ob er nicht lieber eine von den Mägden daheim lassen soll, damit sie koche und melke und sich ums Haus kümmere. Die Schirmuserin ist derweil drunten in das kleine Gäuwagerl gestiegen, hat sich von einem Knecht die Zügel reichen lassen und treibt nun den alten Schimmel zur Fahrt an.
Wir, zieh go, Alter! Wärst wohl die Schirmuserin von Berganger noch vom Fleck bringen?
Im selben Augenblick öffnet sich in der Kammer der Großmutter ein Fenster und die Alte streckt ihren mit einem geblümten Tuch umwickelten Kopf heraus.
Ja, was ist denn?
Ah, nixen,
tönt's abweisend zurück.
Wo fahrst denn hin?
Zum Reisertal.
Ja, warum denn das?
Weil's Zeit ist zum Zubauen, bevor ein Unkraut wächst auf unseren Acker.
Meinst du die andere?
Sie deutet mit dem Kopf nach der Seite, wo die Sommergäste wohnen. Die Schiermoserin nickt hastig.
Es kommt mir auch so für, als wenn an Orts, wo ein kleines Feuer ausgekommen war. Und da muss ich etwa holen zum Löschen, bevor es zu groß wird.
Du meinst eine vom Reisertaler?
Die Schiermoserin schlägt dem Gaul die Peitsche über die Schenkel.
Vielleicht. Werden wir schon sehen.
Wir, sag ich, alter Teufel.
Und dahin ist sie. Die Großmutter schaut ihr noch einen Augenblick sinnierend nach und schließt danach das Fenster, indem sie murmelt.
Ich hab mir sehr gleich gedacht. Ebs Gutes haben die gar nie nicht im Sinn des Stoderer. Aber auf unserem Hof, da spitzen Summer sinst. Da sind wir auch noch da und haben ein Wertel zu reden.
Und mit dem Seufzer,
ha, dass denn der Franzl gar so dumm ist, legt sie sich nochmal aufs Bett.
Franz hat inzwischen immer überlegt, ob er nicht doch lieber eine Magd zum Melken kommandieren soll. Da hört er die Tür zur Schlafkammer Rosaliens knarren. Im Augenblick ist er draußen und steht vor dem verlegen lächelnden Mädchen, das fix und fertig angekleidet ist und leise sagt,
»Dei Mutter ist vorgefahren.« Und da denke ich, es kann nicht schon, wenn ihr ein bisserl dazu hilft zur Arbeit. Wer melcht denn?
Im Franz gärt's und wurlt's. Herrgott, ist das ein Meidl. Wär das eine Bäuerin. Ich hab mir gedacht, Nandl oder Lies wär schon mächer, lügt er vor Verlegenheit, denn er weiß, dass keine von den Weibsbildern, weder von den Töchtern noch von den Mägden, gern melkt. Aber Rosalie sagt fest, das braucht's nicht. Nehmt es nur mit aufs Fäden aus, alle. Bloß zum Fudern soll ja eins da bleiben. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als mühsam die übermächtigen, närrischen Gefühle zu unterdrücken und heiser zu murmeln, ist schon recht. Da sie aber so flink über die Stiege hinabtrippelt, packt's ihn aufs Neue und er ist mit ein paar Sprüngen bei ihr. »Ich bleib selber da zum Fudern«, sagt er, und mit einem Gesicht, als hätte er eben 12 Bauern unter den Tisch geschlagen, geht er in den Stall, gefolgt von Rosalie. Und so beginnt die Rechtsratstochter diesen Tag gleich einer jungen Bäuerin mit schwerer Arbeit. Aber nicht lange währt es, da kann Franzl sich nimmer bezwingen. Mittendrin, während sie draußen in der Speiskammer den Rahm und die Milch verwahrt, ist er bei ihr. »Rosl? Franzl? Ich muss dir eb song. Was mögst denn?« Sie muss Acht haben, dass sie nichts aus den Schüsseln daneben gießt. Aber der Bursch weiß sich nimmer zu helfen. Auf Ja und Nein hat er ihr die große Kanne aus der Hand gerissen, hat Rosl wild und fest in seine Arme gepresst und in närrisch auflodernder Leidenschaft geküsst. 1, 2, 3 ungezählte Male. Und er nennt sie seine Bäuerin, sein liebstes Weib. Fasst sie mit seinen Armen und trägt sie hinein in die Stube. »Rosl, Madl, mein Madl!« Rosalie ist wie betäubt, wie von einem Traum umfangen. Plötzlich aber besinnt sie sich, erwacht.
»Franzl, ums Christi Willen bist denn du narrisch worden. Ich und du, das gibt der Unglück, Bur. Denk an deine Mutter und denk an die Mai und denk, dass ich ja schon ein Versprochen bin.«
Mit einem wilden Aufweinen stößt sie ihn von sich und rennt davon, hinaus in die Tenne, hinauf in den Heuboden. Aber der Bursch ist rasch hinter ihr und lässt sie nimmer aus den Händen. Und sein Werben um sie wird immer heißer, seine Stimme immer leiser, seine Arme umschließen das erbebende Mädchen. Und er hört nicht auf zu bitten und zu betteln, bis endlich der Widerstand Rosaliens gebrochen, bis sie damit einverstanden ist, ihm anzugehören als sein liebes Weib, seine Bäuerin. Und da die beiden endlich daran denken, ihr Tagwerk in Haus und Hof wieder aufzunehmen, da lacht ihr Mund und lachen ihre Augen. Rosalie aber vermeint, die Sonne wäre nie schöner aufgegangen als an diesem Morgen, da der Franzl mitten unterm Füttern einen langen Juchzer ausstößt und sie danach lachend seine Madame Bäuerin nennt. Und sie denkt, es möcht wohl gut sein, mit dem kernfrischen Burschen hier zu hausen, als das, was er sie lachend eben nannte, als Madame Schiermoserin vom Berganger. Unterdessen steigt der Tag höher und die Schiermoserin ist bald am Ziel ihrer Fahrt. Vor dem stattlichen Hof des Reisertaler Einödbauern hält sie den Schimmel an, steigt bedächtig und sittsam ab und führt danach das Ross gegen die Stalltür. Da tritt auch schon der Reisertaler aus dem Haus und unterdrückt mit Gewalt seine Verwunderung und Wissbegier wegen des unverhofften Besuches. Aber die Schiermoserin entwickelt System.
»Christi Gott, Vetter«, sagt sie aufgeräumt und klar wie ein frischer Bergbach. Geh, wunderst du, dass ich so unvermohnt daherkomm. Aber weißt, ein paar Kirter sei möchten wir uns zügeln. Und da will ich dich fragen, ob's uns nicht ein paar Fackei hast oder weißt.
Und sie schirrt dabei den Schimmel aus, als ob es selbstverständlich wäre, dass hier Mensch und Vieh eine freie Gaststätte bekommen können zu jeder Stund, führt ihn in den Stall an einen leeren Rossstand und wendet sich wieder an den ihr folgenden Bauern.
Sakra! Aber sauber hast dein Stall beinannt. Schon so sauber, dass er wahre Freude ist. Das schöne Viech. Und so forscht eins wie es ander. Hast noch Trager, der auch dabei?
Sie tritt hinter die lange Reihe wohlgenährter, gleichfarbiger Kühe.
Aha, jawohl. Von derer wärst du bald kein wegkriegen, ha? Und der da tragt auch nicht mehr lang, wenn ich. Aha, bis in der 14er Tag, sagst. Aha. Und in kein Bummi habt's auch noch alle dabei. Aber die zwei Ochsen, meine, sind neu, gell? Der Reisertaler gibt ihr bereitwillig auf alle Fragen Antwort. Ist er doch selber ganz vernarrt in sein Vieh. Gilt er doch ringsumher im ganzen Gau als der reichste und beste Bauer, dessen Stall und Scheune als ein Muster bekannt sind weit und breit. Während sie nun so schwatzen, kommen sie auch zurück zu den Schweinen, und die Schirmuserin beeilt sich, dem lieben Vetter nochmals ihre Bitte wegen der Ferkel vorzutragen. Da geht die Stalltür, die nach dem Hausflöz führt, hastig auf, und herein kommen nacheinander unter lauten Ausrufen der Verwunderung und Freude die alte Reisertalerin, ihre älteste Tochter und ihre jüngste. Ihre mittlere ist bereits seit Jahresfrist irgendwo in der Nähe eine schwere Bäuerin.
»Ja, Basel! Was für ein Wind hat denn die heim zu uns hergewart? Wird da, wie Gott will, ein guter sei?«
Sie sind sehr fromm, die Reisertalerischen. Die Schirmuserin begrüßt jede Einzelne sehr umständlich und herzlich, bewundert das gute Aussehen aller, sagt ihnen so viel Lob und so viel Hübsches, dass jede sich selbst wie ein gottbegnadetes höheres Wesen vorkommen würde, wenn sie es aufmerksam anhören und überdenken wollten, und berichtet auch ihnen endlich den Zweck ihres Herkommens. Dabei lässt sie es willig geschehen, dass man sie aus dem Stall führt und in die Essstube geleitet und dass man ihr eine Schale guten Kaffees vorsetzt, nebst einem frisch gebackenen Hefenkranz. Und sie lobt das gute Gebäck und fragt, wer es zu Weg gebracht hätte. Die Reisertalerin senkt demütig die Augen.
»Geh, schmeckt er dir der Kranz? In Samarai haben Bocher. Ja, ja, sie kocht überhaupt recht gut in Samarai.«
Und abermals senkt sich ihr Blick nach einem kurzen, frommen Augenaufschlag, denn sie hat dies so in der Gewohnheit. War sie doch lange Jahre Mesnerin gewesen in der Wallfahrtskirche unserer Frau vom Reisertal und hat dabei gelernt, wie man die Lieder heben und senken muss, um dem lieben Herrgott wohlgefällig und dem Herrn Pfarrer angenehm zu sein. Der Schirmuserin freilich erscheint es im Stillen höchst überspannt und sogar recht dumm, dass die Base, wie man sie kurz nennt, sogar dann so heilig dreinschaut, wenn sie von ihren Hühnern und Säuen erzählt, und dass sie jetzt kein Blaukraut mehr pflanzt, weil ihr auch heuer wieder die Deichselsraupen alles Butz und Stiel zusammengefressen haben. Auch die eine von den Töchtern hat schon dies fromme Senken und Heben des Blickes. Die Schirmuserin schließt daraus, dass sie wahrscheinlich jetzt in Diensten unserer lieben Frau steht und gewiss viel eher zu einer Nonne als zu einer Bäuerin taugt. Sie betrachtet also umso aufmerksamer die Jüngste, das Marei. Denn sie will nicht nur ein paar Ferkel für die Kirchweih, die gute Schirmuserin, sondern auch eine Hochzeiterin für den Franzl. Bevor ihn dieses Weibsbild, diese Staubmamsell, noch ganz kopfscheu macht. Bei dem Gedanken an Rosalie steigt wieder die ganze Abneigung und Verachtung gegen alles Städtische und ganz besonders gegen ihre Sommergäste in ihr auf. Und sie kann nicht anders, sie muss anfangen, davon zu reden und sich bitter über sie zu beklagen. Ganz allgemein beginnt sie. Aber sie redet sich immer mehr in ihren Zorn hinein und wird zu guter Letzt so ausfallend gegen die Tochter der Rätin, dass die Reisertalerin samt ihren Töchtern gar bald weiß, woher der Wind weht. Nun ist es aber schon längst der stille Wunsch der Reisertalerin, der Franzl möcht einmal um eine oder die andere anhalten von ihren Mädchen. Da käm ihnen so eine Stadtdocke grad recht. Schau, schau, um den Schirmuserhof tät sich so ein landfremdes Frauenzimmer bewerben wollen. Sonst nix mehr. Der Reisertalerin wird ganz warm bei dem Gedanken daran. Sie vergisst ganz, ihre Augen zu senken und kann es im Sitzen kaum mehr erleiden.
»Geh, Schirmuserbasel«, sagt sie aufstehend, »ich hätt a kleine Frage an die. Magst nicht einmal ein bisserl mit mir in die Hechaufe gehen?«
Grad will die Schirmuserin, nachdem sie ihren Kaffee bedachtsam ausgelöffelt und mit dem letzten Kuchenbrocken die Brösel sauber zusammengelesen und mitgegessen hat, dem Basel vollends ihr Herz ausschütten und daran anknüpfend ein wenig auf den Busch klopfen wegen einer Verbindung ihres Sohnes mit dem Marei, da kommt die Bitte der Reisertalerin.
»Herr, vergelt's Gott«, denkt da die gute Schirmuserin, »es steht gut um mein Habern. Ich mein, ich mach heint noch ein paar Hochzeitleid.«
Und sie folgt bereitwillig der anderen über die Stiege hinauf, bewundert die Sauberkeit des Hauses, den Blütenreichtum der Blumenstöcke und die Pracht der Einrichtung in der Kühnekammer.
»Schee hast das beinand, dei Sach«, sagt sie immer wieder. »Wirklich schee, das muss man sagen. Ich wollte kriegert einmal eine Schwiegertochter einer ins Haus, die ihrer Sache so beinand hätt wie du und deine Dirndln.«
Die Reisertalerin lächelt ihr frömmstes, demütigstes Lächeln.
»Mei, darfst du ja grad eine aussuchen, die wo er so ist«, meint sie.
»War auf der dir mal eine froh, bei sie in einen schönen Hof reinkam?« »Ja, ja, das seh ich schon«, entgegnet die Schirmoserin. »Aber so sauber, wie es eh senker Zeigel beinand habt, so findet man's nimmer Land auf und Land ab. Weißt, so eine deinige Tochter, wie etwa dein Marei, ja, weißt, das war schon ein Hander etwas. Da wisst man halt, dass man seine Sachen am Unrechten nicht gab. Gar bei Enkern am Marei.«
Die Reisertalerin senkt ihre Augen immer tiefer und hebt sie danach, wie wenn sie etwas suchen wollte, was droben in der Weißdecke verborgen ist. Und dann seufzt sie.
»Ja, no, bravs Dirndl is ja in seiner Marei. Und schier is auch nicht. Und notig droh is wieder nicht. Der, wo der einmal kriegt, der darf in sein Herrgott alle Tage auf die Knie danken.«
Die Schirmuserin hat ihr bei jedem Satz Beifall zugenickt. Da aber die Base den letzten ausspricht, zuckt sie doch zusammen. Ihr Sohn, der Franz, müsst sich auf den Knien. Wegen des Reisertalergelds und wegen dieser Aussteuer. Oder etwa wegen des Frauenzimmers, der Marei. Wahrhaftig, die Schirmuserin fühlt sich beinahe versucht, der Reisertalerin eine grobe Antwort zu geben. Beinahe. Denn zum Glück fällt ihr bei dem Gedanken Frauenzimmer eine andere ein. Die Rechtsratstochter, dieses andere Frauenzimmer. Nein, bevor sie ihrem Sohne die lässt, schluckt sie lieber die bittere Pille dieser Betschwester hinab. Sie bindet sich nervös das seidene Kopftuch fester und streicht sich die Haare über den Ohren mit dem angefeuchteten Finger zurück. Dann schluckt sie ein paar Mal und fragt danach interessiert,
»Habt's etwa schon einen auf der Seite für Sie?«
Die Reisertalerin tut plötzlich unwissend.
»Was, einen? No, ein Hochzeiter?«
»Für wen?«
Die Schirmuserin muss ans Fenster treten, so sehr ärgert sie diese Frage. Trotzdem antwortet sie sehr sanft.
»Für Inka Marei, Moni.«
Die Reisertalerin lacht ein mitleidiges Lachen.
»Ja so, für dich. Amei, grad nur kommt man heim. Ja, mehrer wird nur. Aber an jeden mag man nicht. Und bei einer oft nur so viel Geld und Sach hätt. Wir denken ins Allerweil, es hat nur Zeit. Der kommt nur leicht, wozu weh. Wird schon einmal der Richte kommen.«
Jetzt wendet sich die Schirmoserin wieder der Base zu.
»Weißt, Basel, ich wisset dir schon den Richten«, meint sie.
Aber die Reisertalerin hört schlecht.
»Wenn's heint nicht ist, ist vielleicht morgen oder übermorgen«,
fährt sie langsam im Tone absoluter Gleichgültigkeit fort.
»Wie ich sag, es hat ja nur Zeit damit.«
Die Schirmuserin kennt sich aus. Von der Seite ist ein Angriff aussichtslos. Darum pflichtet sie plötzlich der anderen ganz ernsthaft bei.
»Du hast aber recht«, meint sie. »Sie ist ja nur jung, Inka Marei. Ah ja, ganz recht hast. Ich sag auch alleweil so zu unserem Franzl. Es pressiert nicht, gar nicht. Aber no, einmal muss schließlich da sein. Und bald es mit der Resel vom Bürgermeister von Frauenreiter so fortgeht, nachher mein ich schon, dass bald einmal etwas werden könnte. Die Sache ist schön, Geld ist auch grad nur da und sie ist ja nur sauber. Nur sauber. Und ganz narrisch auf ihrem. Weißt, ganz narrisch. Aber in so liebe Zeit. Ich schwatz da und schwatz und muss da wieder heim zu meiner Arbeit. Geh, sag's ja meinem Vetter, dass er mir gleich ein paar Fackei einpackt in eine Kirm oder in einen Sack. Ich nimm's da lieber gleich selber mit heim. Nachher hab ich's daheim. Und sie richtet sich plötzlich so geschäftig zum Gehen, dass die Reisertalerin kaum mehr Zeit findet, die Schränke und Schubladen wieder abzuschließen. Sie ist heftig erschrocken, da die Schiermoserin so mittendrin die Geschichte mit der Bürgermeisterstochter erwähnt. Und nun, da die Base auch noch so schnell vom Gehen spricht und so eilig tut, wird ihr ganz übel vor Angst. Es wird doch nicht die ganze Handelschaft in die Brüche gehen wegen ihres Geredes. Sie könnte sich die Zunge abbeißen vor Zorn über sich selber. Und sie nimmt den sanftesten Ton zur Hilfe, da sie sagt,
»Ja, was war denn jetzt das, Basel? Wärst du nicht schon davonlaufen? Dass das denn auf einmal gar so pressiert? Es wird dich doch nicht am Ende etwas geärgert haben.«
Aber die Schiermoserin lacht bloß lustig, beteuert, dass sie sich gewiss über nichts geärgert hätte, bedankt sich nochmals für alles und schickt sich wirklich zum Gehen an. Damit aber hat sie das erreicht, was sie wollte. Die Reisertalerin sieht im selben Augenblick, wo ihr der Hochzeiter für ihre Tochter sozusagen noch unter den Fingern weggezogen wird, erst ein, was er wert ist. Und sie beginnt, um ihn zu kämpfen, mit den Waffen, die ihr gegeben sind. Also gibt sie sich scheinbar damit zufrieden, dass die Schiermoserin wieder einspannen lässt. Aber sie flüstert im Vorbeigehen ihrer Tochter Marei zu.
»Leg dein Feiertaggewand an und fahr mit!«
Und dann geht sie zu ihrem Bauern in den Stall, lässt ihn die Ferkel aussuchen und in einen Korb stecken und versäumt dabei nicht, ihn flüsternd von ihrem Hoffen, ihrer Furcht und ihren Plänen zu unterrichten. Die Schiermoserin hat derweil noch mit der älteren Tochter eine kleine Abschiedsunterhaltung gepflogen, ihren Schimmel eingespannt und tritt nun in den Stall, um nach den Ferkeln zu schauen. Da bringt ihr der Reisertaler schon den Korb, zeigt ihr die beiden feisten Tierchen und wünscht ihr alles Glück dazu, indem er meint,
»Und wegen der Zahlung wären wir schon einig, der Schiermoser und ich. Ich brauch so ein Samerwurz ein paar Zehnten, da wären wir nachher schon gleich miteinander.«
Die Schiermoserin gibt sich nach dem üblichen Sträuben damit zufrieden und verabschiedet sich von ihm. Die Reisertalerin aber eilt noch geschwind in den Hühnerstall und bringt der Base in der Schürze 12 Bruteier als Aufmerksamkeit.
»Du kannst mir nachher gelegentlich einmal ein paar von deinen Schopfhühner geben«, meint sie. »Und Marei kann von mir aus mit dir umfahren, dass dir mit den Fackei nichts passiert. Wird da schon recht sein. Dein Franzl kann sie ja morgen wieder umbringen, bei er Zeit hat.«
»Aha, der Weizen blüht schon.« Die Schiermoserin reibt sich in Gedanken schon die Hände. Aber sie versichert doch, dass sie auch allein ganz gut zurechtgekommen wäre. Da aber das Marei sich so schön angezogen hätte und schon so lieb wäre und sie begleiten wollte, so hätte sie natürlich nichts dawider. Im Gegenteil. Es wäre ihr eine Ehre, dass sie dem Marei ihr armseliges Hauswesen zeigen dürft und ihre paar Habseligkeiten. Und nach den gebräuchlichen schönen Redensarten, die bei Bauern ebenso gepflogen werden wie bei den Stadtleuten, nimmt sie endlich Abschied und fährt mit Marei und den Säulein davon, im Herzen frohlockend über das gewonnene Spiel. Und sie denkt,
jetzt kann's gehen, wie es mag. Inser Sach steht auf einem guten Grund. Jetzt legen wir zu inserne Taler ein paar Sackel voll Reisertaler. Und am Burm geben wir eine saubere Bayerin und der Stockseeschaft geben wir einen Fußtritt.
Bei diesem letzten Gedanken stampft sie mit dem Fuß auf und ihre Peitsche saust klatschend dem Schimmel über den Rücken, sodass er unwillig einen Sprung macht. Danach aber setzt er sich in einen gemütlichen Trab und bringt die beiden Weiberleut, die sich bald aufs Beste unterhalten, rasch und sicher nach Berganger, und an die Stätte, die dem Marei eben vorbestimmt wurde, als Heimat und irdisches Paradies.